Ja, von den Kindern haben wir schon gehört. Ich lade die Kinder ein, nach vorne zu kommen, dass wir noch eine Geschichte haben, speziell für unsere Kinder. Macht es euch bequem, genau, so dass ihr schön sitzen könnt. Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass man alles zählen kann, nicht wahr? Also wenn man Fußball spielt, da zählt man immer, wie viele Tore man geschossen hat, damit man nachher weiß, wer gewonnen hat. Es gibt so viele Sachen, die man zählt. Man zählt, wie viele Leute in Bamberg wohnen oder auch sonst wo. Aber es gibt auch Dinge, die kann man nicht zählen. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Ja.
Die Sterne.
Die Sterne.
Das sind so viele.
Das sind so viele, kann man gar nicht zählen. Gute Idee. Noch was? Ja. Die Engel Gottes. Ja. Wie will man das machen, ne? Gar nicht machbar. Du hast auch noch eine Idee. Ja. Was? Kann man nicht zählen.
Den Papa.
Den Papa. Aha. Ja, interessante Ideen. Gibt's nur einen, ne? Brauchen wir nicht viel zählen. Habt ihr noch weitere Gedanken? Dinge, die man gar nicht zählen kann. Ihr habt schon tolle Ideen. Und man macht das ja überall da fest, weil es so viele gibt, dass man es gar nicht greifen kann. Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, eure Haare zu zählen?
Kann man eigentlich auch nicht.
Aber nur eigentlich, aber uneigentlich geht es vielleicht schon.
Gott kann es aber schon.
Ah, Gott kann es schon, ja. Wisst ihr, wie viele Haare man hat? Also, es hat eigentlich noch niemand gezählt. Vielleicht hat es jemand, aber ich weiß es nicht. Aber es gibt Leute, die berechnen sowas. Und dann nimmt man einfach so ein Quadratzentimeter, so ein Zentimeter mal ein Zentimeter, so ein kleines Stückchen, das ist ja nur ein wenig, da kann man schon mal zählen, die Haare. Das haben Leute gemacht. Die zählen das dann also auch, weil die Menschen wollen ja alles wissen. Man will ja wissen, wie viele Haare hat man so auf dem Kopf. Und so gibt es Leute, die haben das gezählt und haben festgestellt, wir Menschen haben ungefähr 100.000 Haare auf dem Kopf. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Einwohner Bamberg hat, aber wird wahrscheinlich ein bisschen drunter liegen, unter 100.000. Irgendwas 60.000 oder so? 80?
70?
Also, wir haben mehr Haare, als Bamberg Menschen hat. Viel, ne? Und wisst ihr, welche Haarfarbe am meisten Haare hat? Die Blonden. Die Blonden haben am meisten. Die haben 120.000 Haare und die Rothaarigen haben so 80.000 Haare. Das ist aber nur so immer so ein ungefähr. Und natürlich verändert sich das. Also ich hatte auch mal mehr, als ich jetzt habe. Das ist halt einfach, irgendwann verlieren wir Haare. Beziehungsweise man verliert immer Haare. 100 Haare verliert jeder Mensch pro Tag. Aber der Unterschied ist, bei euch wachsen die noch nach, bei mir nicht mehr. Und deshalb kriegt man immer weniger Haare irgendwann mal. Aber nicht alle. Manche, da wachsen die auch mal noch fleißig nach. Nun fragt ihr euch vielleicht, warum erzählt ihr uns was über Haare? Ist das so wichtig? Du hast vorhin schon eine interessante Idee gehabt. Der liebe Gott weiß, wie viele Haare wir haben. Woher weißt du denn das?
Weil Gott kann alles zählen, sogar Sterne.
Gott kann alles zählen, auch Sterne, genau. Und wisst ihr was, was noch der Fall ist? Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 10, dass Gott sogar unsere Haare gezählt hat. Und was will er denn damit sagen? Warum ist das Jesus so wichtig? Warum sagt Jesus, deine Haare sind gezählt, deine sind gezählt, der liebe Gott weiß ganz genau, wie viele Haare du hast. Ist das jetzt wichtig? Ich meine, ob ich jetzt ein Haar mehr oder weniger habe, spielt das eine Rolle? Eigentlich ist doch nicht so wichtig, ne? Habt ihr eine Idee, was Jesus damit sagen will? Wenn er sagt, alle eure Haare sind gezählt. Der Satz geht noch weiter. Hast du eine Idee?
Ja. Vielleicht, dass er will damit klar machen, dass er uns besser kennt als alle anderen.
Dass er uns besser kennt als alle anderen, ja. Wolltest du das Gleiche sagen, den gleichen Gedanken? Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was ihr da schon eine Idee habt. Wenn Jesus doch sagt, dass er sogar, wir sind uns alle einig, dass das nicht wichtig ist, ne? Ist völlig unwichtig, ob ich jetzt 100.000 oder 100.000 und ein Haar habe. Aber wenn Gott sogar dieses Unwichtige in unserem Leben weiß, weiß er dann auch das Wichtige? Was meint er? Wenn er auch das Unwichtige weiß, dann weiß er doch bestimmt auch das Wichtige, oder? Und ich glaube, dass das Jesus uns sagen will. Alles in unserem Leben weiß er und hilft er uns so. Und der Text geht auch noch weiter und so sagt Jesus auch, deshalb braucht ihr euch auch nicht zu fürchten. weil Gott eben halt alles weiß und uns begleitet in unserem Leben. Und das wünsche ich auch euch, dass er euch auch begleitet in eurem Leben, dass ihr Gott immer wieder erlebt und dass ihr wisst, er weiß sogar, wie viel Haare ich habe, und wenn es vielleicht euch das nächste Mal kämmt, dass er daran denkt, oh, der liebe Gott weiß genau, wie viel Haare ich habe, aber er weiß noch viel mehr. Und das wünsche ich euch, dass ihr diesen Gott immer besser kennenlernt. Dann wünsche ich euch jetzt noch Gottes Segen, auch bei der Predigt, dann dürft ihr euch wieder auf eure Plätze setzen. Ja, liebe Gemeinde, ganz herzlichen Dank für den freundlichen Empfang hier bei euch. Man fühlt sich dann gleich auch wohl, das tut gut. Dankeschön, dass wir diesen Gottesdienst auch miteinander erleben dürfen. Ich bringe euch auch herzliche Grüße mit von Wolfgang Dorn, unserem Vorsteher. Er war ja bei eurem Gemeindejubiläum vor einiger Zeit, der hier bei euch hat, mit euch gefeiert. Wir freuen uns auch, dass ihr so eine markante Zahl, so ein markantes Jubiläum auch feiern konntet. Und ich bringe auch Grüße von Martin Böhnhardt, unserem Jugendabteilungsleiter, mit. Auch von ihm ganz herzliche Grüße für euch hier in Bamberg. Und wir wollen uns heute auch wieder mit Gottes Wort beschäftigen. Wir sind ja hierher gekommen, um einfach wieder neue Gedanken aufnehmen zu können, um vielleicht auch einen Gedanken zu hören, der uns noch einmal weiter beschäftigt, über den wir weiter nachdenken können. Und so sind wir ja schon in das Jahr gestartet, es ist ja schon Januar. Und immer wieder ist so dieser Punkt, dass man sich fragt, wie geht es denn so weiter im Leben? Bei uns persönlich, aber auch in verschiedenen anderen Situationen. Ich möchte euch heute in eine Situation mit hineinnehmen, in eine biblische Begebenheit. Da ging es den Menschen, den Jüngern, ganz genauso. Sie standen an einem Punkt, wo sie sich gefragt haben, wie geht's jetzt weiter? Und die Situation, die befindet sich direkt nach der Kreuzigung Jesu. Jesu ist gekreuzigt worden, er wurde beerdigt. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns das so richtig vorstellen können, aber für die Jünger muss in dem Moment eine Welt zusammengebrochen sein. Sie haben gedacht, er sei der Messias, er sei der, der endlich Erlösung bringt, der die Römer auch aus dem Land beseitigt und das Reich Gottes aufrichtet. Und jetzt war er tot, lag im Grab. Alles, was sie gehofft hatten, lag eigentlich in Trümmern, so da. Und sie haben sich gefragt, Mensch, jetzt habe ich 3 Jahre meines Lebens, bin ich diesem Jesus nachgelaufen, jetzt ist er tot. Was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Und so haben die Jünger ganz unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Zunächst an dem Sabbat, da waren sie noch alle miteinander. Sie haben sich versteckt, damit sie nicht auch irgendwo gefunden werden und ihnen vielleicht das gleiche Schicksal, dass sie das gleiche Schicksal erleiden müssen wie Jesus. Und danach ging es weiter. Wie geht's weiter? Und wenn man nicht mehr so weiter weiß, was macht man meistens? Man geht doch so zu dem letzten bekannten Punkt zurück. Das macht man ja auch, wenn man sich verlaufen hat. Man versucht irgendwo den letzten Punkt wiederzufinden, an dem man noch wusste, wo es lang geht, wo man vielleicht auch hergekommen ist, um dann wieder neue Orientierung zu finden. Und so war es auch hier. Die Jünger haben sich also auch damit beschäftigt. Und die einen haben gesagt, ach, wir gehen wieder fischen. Und die anderen haben gesagt, wir machen vielleicht sonst etwas. Und ich möchte mit euch 2 Jünger mir anschauen, die sich entschieden haben, wir gehen wieder nach Hause. Wir finden die Begebenheit im Lukas-Evangelium. Und ihr seid eingeladen, sie mit mir einmal aufzuschlagen. Lukas Kapitel 24. Die sogenannten Emmaus-Jünger. Diese Begebenheit wollen wir uns einmal anschauen. Und man kann solch einen Bibeltext ja unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten sich anschauen. Also wir könnten diese Begebenheit jetzt zum Beispiel lesen und uns fragen, was finden wir in diesem Abschnitt alles über Hoffnung oder was finden wir alles über Auferstehung und uns das einmal anschauen. Ich möchte diesen Abschnitt aber mal unter der Fragestellung lesen, wie begegnet Jesus Menschen? Also das soll die zentrale Frage heute Morgen sein. Wie begegnet Jesus Menschen? Das soll also unsere Fragestellung sein. Und unter diesem Gesichtspunkt wollen wir uns das mal anschauen. Und ich lade euch ein, mit mir einfach mal diesen Abschnitt zu lesen. Wir werden das so abschnittweise machen und ich beginne mal von Vers 13 bis 15. Und siehe, Zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Für mich waren das ganz entscheidende Worte, und zwar die allerletzten, die wir gerade gelesen haben. Das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, Moment, was lese ich denn da? Und warum ich diese Predigt auch ausgearbeitet habe. Wie heißt es dort? Jesus ging mit ihnen. Und ich habe das immer so gelesen, als wäre es das Normalste der Welt, bis ich mich mal gefragt habe, Moment mal, also wenn ich auf der Straße unterwegs bin und da kommen 2 Leute entgegen, die ich kenne, was mache ich dann normalerweise? Da gehe ich doch hin und sage, hallo, wie geht's denn? Kleopas, so hieß einer dieser beiden, werden wir gleich noch sehen, und spreche ihn irgendwie an. Aber Jesus, was macht er? Das heißt hier einfach, Jesus ging mit ihnen. Er sagt nicht, Kleopas, warum schaust du denn so traurig? Oder was ist denn mit euch los? Oder soll ich euch mal was erklären? Nein, Jesus geht einfach mit ihnen. Und das war für mich so ein Punkt, an dem ich hängen geblieben bin, um mir diese Begebenheit einfach nochmal neu anzuschauen. Was ist denn hier passiert? Jesus ging mit ihnen. Für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt geworden, weil ich weiß, so wie Jesus damals mit diesen beiden einfach mal mitgegangen ist, die ja ihre Enttäuschungen mit sich herumgetragen haben, werden wir gleich noch lesen, so ist er trotzdem einfach mal ein Stück des Weges mit ihnen gegangen. So weiß ich, ist das auch heute. Geht Gott auch heute einfach mal ein Stück des Weges mit mir oder mit dir oder mit einem anderen Menschen, der einfach vielleicht auch nicht weiter weiß, wie es in seinem Leben weitergeht. Einfach zu wissen, dass Gott mitgeht, finde ich einen großartigen Gedanken. Und das andere, was mich dabei auch noch angesprochen hat, war die Frage, wie mache ich das denn? Begleite ich denn auch Menschen? Gehe ich denn auch einfach mal so einen Schritt, ein Stück des Weges mit ihm? Oder bin ich jemand, der immer gleich Erklärungen für alles hat? Oder gehe ich einfach mal nur mal mit, ob er sich vielleicht in einem Hoch oder in einem Tief befindet? Einfach mal Menschen begleiten. Ob er jetzt begriffen hat, was der Glaube bedeutet oder ob er vielleicht gerade an seinem Glauben verzweifelt, spielt erstmal keine Rolle. Ich gehe einfach mal mit ihm ein Stück des Weges. Jesus hat das hier getan. Er ist einfach mal mitgegangen. Und er hätte ja alle Möglichkeit gehabt zu sagen, Kleopas, ich bin's Jesus, lass uns reden. Nein, hat er nicht getan, sondern er geht einfach mit ihnen. Und ganz offensichtlich war es Gottes Wunsch, dass das auch erstmal so passiert. In Vers 16, und damit wollen wir weiterlesen, heißt es ja auch, dass die Augen gehalten wurden, dass sie ihn nicht erkannten. Also Gott wollte einfach mal, dass Jesus hier auch mit ihnen ging. Und so geht es weiter, Vers 17. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr da miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, ja, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, na, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Soweit einmal. Ein zweiter Gedanke. Der erste war, Jesus ging mit ihnen. Der zweite, Jesus fragt nach und hört zu. Ist das nicht erstaunlich, dass Jesus hier fragt? Er fragt, sag mal, was sind denn das für Dinge, die ihr da miteinander besprecht unterwegs? Ja, wusste das Jesus nicht, was sie da miteinander besprechen? Natürlich wusste er es. Und die beiden reagieren ja auch dementsprechend. Das heißt ja im Text so richtig schön, sie blieben traurig stehen. Und der andere sagt, sag mal, wo kommst du denn her? Bist du denn der Einzige hier in ganz Jerusalem, der nicht weiß, was gerade los ist? Warum fragt Jesus denn nach? Warum fragt Jesus hier nach? Warum lässt er sie einfach mal erzählen? Ich finde, das ist schon mal sehr bezeichnend. Diese beiden, der Kleopas und sein Freund, die sind, und das merkt man ja auch so, als es dann so aus ihnen heraussprudelt, bis oben gefüllt mit ihren Enttäuschungen. Sie sind gar nicht mehr aufnahmefähig. Kennt ihr das? Manchmal ist man so an so einem Punkt angelangt, dass man sagt, ah, jetzt, ich habe den ganzen Tag zugehört, jetzt kann ich nicht mehr zuhören, jetzt muss ich irgendwie frische Luft atmen oder irgendwie so etwas. So ähnlich kommt es mir hier auch vor. Die beiden sind einfach nur immer in ihren Enttäuschungen gefangen und es dreht sich wahrscheinlich alles so im Kreis. Und Jesus fragt deshalb nach und sagt, erzähl doch mal, was ist denn los da bei euch? Er fragt nach, aber er hört auch zu. Ich meine, man kann ja mal nachfragen und dann fängt jemand an zu erzählen und dann ist man gar nicht mehr so bei der Sache dabei. Er sagt, oh, der erzählt, erzählt, erzählt. Vielleicht kommt auch nicht zum Ende. Aber nein, Jesus hört auch zu. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass er fragt, was beschäftigt dich denn gerade? Und so erzählen es die beiden. Sie erzählen von ihren Hoffnungen, dass sie glauben, dieser Jesus, dass er der Prophet wäre, der mächtig ist in Taten und Worten, dass er eigentlich der Erlöser sein könnte. Und dann kamen die Hohenpriester und Oberen und haben ihn jetzt kreuzigen lassen. Und jetzt alles am Ende, denn Jesus ist tot. Und dann sagen sie auch noch, und dann kommen auch noch die Frauen dazu, die haben uns auch nochmal aufgeschreckt, die sind zum Grab gelaufen, haben ihn nicht gefunden und dann haben sie eine Erscheinung gesehen. Und das klingt schon so nach dem Motto, naja, wir sind alle da gewesen, niemand hat diesen Jesus gesehen, nur die Frauen haben mal wieder eine Erscheinung gehabt. Und man muss wissen, damals, in der damaligen Zeit war das ja auch so. Also Frauen galten ja nicht als Zeugen. Also vor Gericht konnte eine Frau nicht als Zeugin aussagen. Es war genauso gut, als hätte niemand was gesehen. Eine Frau war dort keine glaubwürdige Zeugin in der damaligen Zeit. Deshalb waren nur Männer Zeugen. Und wenn eine Frau Zeugin war, dann konnte sie vielleicht die Wahrheit auch sehen oder auch sagen, aber niemand hat ihr geglaubt, weil es war halt eine Frau. Und so hat man damals gedacht. Frauengeschwätz, das war so das, was so die Männer damals über die Frauen gesagt haben. Und so auch hier. Naja, die Frauen haben mal wieder eine Erscheinung gehabt. Wir waren ja auch da und wir haben den Jesus nicht gesehen. Und wir merken schon, diese Botschaft der Auferstehung, die Jesus doch auch ihnen angekündigt hatte, ist bei ihnen scheinbar nicht angekommen. Es war keine gute Botschaft, die ihnen Hoffnung gemacht hat, sondern sie haben gesagt, Vers 22, das hat uns erschreckt. Nicht, das hat uns Mut gemacht, sondern das hat uns erschreckt. Das hat uns eigentlich erst recht durcheinander gebracht. Und Jesus, er hat ihnen einfach mal zugehört. Er hat hier noch gar nichts gesagt. Er hat nicht gesagt, Mensch, Leute, ich habe es euch doch schon längst vorher gesagt, dass ich auch auferstehen werde. Warum habt ihr den Frauen denn nicht geglaubt? Jesus hört scheinbar einfach nur zu. Er hört sich all die Litanei einfach an. Ich finde das schon mal bemerkenswert. Jesus gibt einfach mal Raum, dass diese beiden all das, was ihnen so auf dem Herzen liegt, einfach auch mal formulieren können, dass sie es mal aussprechen können, mal in Worte fassen können. Und Jesus hört zu. Er hätte ja auch seine Themen mal jetzt so auf das Tablett bringen können und sagen können, Mensch, ich bin auferstanden und keiner hat es irgendwie wahrgenommen, niemand glaubt den Frauen. Was ist denn mit euch los, liebe Jünger? Nein, das hat Jesus ganz hinten angestellt. Und das ist für mich eben halt auch bemerkenswert. So diese Frage, was beschäftigt dich denn? Und auch hier wieder, so auch eine Übertragung für uns heute, das ist mir schon auch ein ganz wichtiger Gedanke. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auch immer wieder bereit ist, sich meine Geschichte immer wieder auch anzuhören. Vielleicht hat er sie schon tausendmal gehört und ich erzähle immer wieder das Gleiche dem lieben Gott. Und er sagt trotzdem, ich komm, hör auf, ich kenne das, mach woanders weiter. Nein, Gott ist bereit zuzuhören. Und die Frage, die ich mir auch stelle, ist, bin ich denn auch bereit zuzuhören? Dem anderen, vielleicht in meiner Gemeinde, aber vielleicht auch anderen Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Bin ich bereit, mal hinzuhören, was sie beschäftigt und mich mit diesen Fragen, mit diesen Themen zu beschäftigen und ihnen dort auch vielleicht auch Mut und Perspektive zu geben? Und dann gibt es ja auch viele Themen, die in unserer Gesellschaft aktuell sind. War vielleicht vor einiger Zeit nochmal die Frage, geht Griechenland pleite, ein wichtiges Thema? Das ist ein Thema, das wahrscheinlich im Moment niemand mehr interessiert, vielleicht noch ein paar Banker. Aber ansonsten ist das doch, was mal vor 2 Jahren in aller Munde war, mittlerweile uninteressant geworden. Es geht um Flüchtlinge, es geht jetzt um Amerika, wie entwickelt sich jetzt Amerika? Und scheinbar geht es um kein anderes Thema mehr, als wie führt sich da der neue Präsident auch ein? Und welche Bedeutung hat das? Die Frage ist, was können wir so auch mit Menschen, die vielleicht auch gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, ihnen dort auch weitergeben? Können wir ihnen von unseren Werten auch erzählen? Können wir ihnen sagen, wo wir unsere Hoffnung herholen von Jesus Christus, der auch wiederkommen wird? Also das ist so eine Frage, die mich hier an dieser Stelle beschäftigt. Der zweite Gedanke also, Jesus fragt nach und er hört zu. Lesen wir mal weiter, denn noch immer haben die Jünger ja Jesus nicht erkannt. Es ist immer noch ihnen unbekannt, wer da mit ihnen unterwegs ist. Vers 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Was passiert hier? Wir schauen uns diesen Abschnitt ja immer unter dieser Fragestellung an, wie geht Jesus mit Menschen um? Auffällig ist, dass er immer noch weiter fragt. Also es gibt schon einen ersten Punkt, Jesus, es wird schon deutlich, Jesus führt jetzt ein Stückchen weiter. Aber er fragt noch, musste nicht Christus dies erleiden? Jetzt werden die Jünger offener und Jesus führt sie ein Stück auch weiter. Aber interessanterweise führt er sie nicht durch Erklärungen weiter. Er könnte ja jetzt schon alles erklären. Nein, er führt immer noch durch Fragen weiter. Und ich frage mich auch, warum macht das denn Jesus? Warum stellt er so viele Fragen? Und wenn ihr euch das Leben Jesu anschaut, werdet ihr merken, dass Jesus oft Fragen stellt. Er wird gefragt von den Pharisäern und was macht Jesus? Er stellt eine Gegenfrage. Warum stellt er eigentlich so viele Fragen und gibt nicht so viele Erklärungen? Nun, was passiert, wenn man Fragen stellt? Wenn man Fragen stellt, dann nimmt man doch denjenigen, mit dem man spricht, auch in einen Denkprozess mit hinein. Ich glaube, dass das etwas ganz Entscheidendes ist, was Jesus auch immer wieder macht. Er möchte uns einbinden und sagt, denk doch mal darüber nach. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Und er gibt nicht nur Erklärungen, die man dann irgendwie dann einfach nur nachplappert, sondern er nimmt einen hinein in einen Denkprozess, dass man selber beginnt nachzudenken. Und so ist es genauso auch hier. Er fängt ja dann an bei Mose und allen Propheten und legt ihnen mal hier was aus und mal da was aus. Es wäre toll, wenn wir jetzt wüssten, welche Bibeltexte Jesus da zitiert hat, oder? Mal zu wissen, er hat vielleicht Jesaja 53 genommen oder was auch immer, wissen wir jetzt aber nicht. Aber wahrscheinlich hat er gesagt, habt ihr schon mal darüber nachgedacht und ihnen da ein Fenster geöffnet? Habt ihr vielleicht schon mal diesen Gedanken bewegt und da nochmal einen neuen Gedanken mit hineingebracht? Und so fragt Jesus und er führt sie durch diese Fragen immer wieder ein Stückchen weiter. Immer so viel, wie sie fassen können. Nicht mehr, aber so viel, dass sie doch beginnen, auch nachzudenken. Und interessant ist, dass sie immer noch nicht Jesus erkannt haben. Also sie sind ja jetzt schon ein ganzes Stück miteinander gelaufen, aber die beiden haben immer noch nicht gesehen, Mensch, das ist ja Jesus. Nein, diesen Moment, den gibt es noch gar nicht. Und so geht es weiter. Vers 28 und 29. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Habt ihr das gelesen? Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Also jetzt kommen sie so langsam an das Dorf Emmaus. Wo exakt das gelegen hat, da ist man sich nicht so ganz einig. Aber 2 Wegstunden, heißt es ja in Vers 13, von Jerusalem entfernt. Da sind sie also unterwegs. Jetzt sind sie so 2 Stunden gelaufen, jetzt sind sie da. Und Jesus, er stellt sich, als würde er weitergehen. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wäre Jesus weitergegangen, wenn er nicht eingeladen worden wäre? Ich meine, die Frage könnt ihr für euch selbst beantworten, wie ihr das seht. Also er tut so, als würde er weitergehen. Und die beiden, die sagen, das kommt gar nicht in Frage, dass du weitergehst. Und man fragt sich, hat sie die damalige Mentalität gerettet? Denn es war unvorstellbar, einen Fremden einfach so weitergehen zu lassen. Man hat die Leute einfach eingeladen. Das war ganz übliche Praxis. Die Kultur der Gastfreundschaft, die war ganz entscheidend. Denn wenn man nachts so im Dunkeln alleine weitergeht, dann war das gefährlich. Da kamen dann die Räuber und so hat man einen Menschen nicht einfach, auch nicht einen Fremden, einfach weitergehen lassen und gesagt, du bleibst heute Nacht bei uns und am nächsten Morgen, da kannst du weitergehen. Nun, aber ich glaube, Jesus steht nicht umsonst hier. Er stellte sich, als wollte er weitergehen. Wenn er nicht eingeladen worden wäre, bin ich überzeugt, Jesus wäre weitergegangen. Denn Jesus gewährt Freiheit. Er bedrängt nicht. Ich glaube, dass es auch ein wichtiger Aspekt ist. Ich glaube, dass es auch für uns heute wichtig ist, dass wir für unsere Werte stehen, für das, wovon wir überzeugt sind, dass wir das auch formulieren dürfen, dass wir auch werben, auch für uns als Sieben-Tags-Adventisten hier in Bamberg oder sonst irgendwo in Bayern oder sonst auf dieser Welt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch zu zeigen, wofür wir stehen als Sieben-Tags-Adventisten. Aber es ist auch wichtig, nicht zu bedrängen, auch nicht auszugrenzen, Freiheiten auch nicht an Bedingungen zu knüpfen, sondern sie einfach auch zu gewähren. So drängt Jesus sich nicht auf. Er stellt keine Bedingungen, er gewährt Freiheiten, aber die Einladung, die ausgesprochen wird, nimmt er dann auch gerne an. Und so sind wir beim 5. Gedanken. Vers 30 bis 35, bis zum Schluss. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Nun, jetzt ist Jesus eingeladen. Er sitzt mit ihnen am Tisch, die beiden haben wahrscheinlich was vorbereitet und jetzt, wie das eben so der Fall war, oder sie lagen am Tisch, wie man das damals so machte, dann haben sie also all das Essen jetzt da stehen und dann hat man eben den Gast gebeten, bitte bete doch. Und Jesus, was tut er? Er dankt, er bricht das Brot und er verteilt es. Und was passiert jetzt? Jetzt erkennen sie ihn. Woran erkennen die Jünger, dass es Jesus ist? Sie erkennen es daran, wie er dankt, wie er das Brot bricht und wie er es verteilt. Daran erkennen sie, dass es Jesus ist. Ist das nicht bemerkenswert? An solchen Kleinigkeiten, jetzt geht ihnen das Licht auf. Nicht bei den Erklärungen, die sie vorher schon gehört haben von Mose und den Propheten. Jetzt, wo er dankt, das Brot bricht und es verteilt. Das hatten sie oft erlebt. Und ich möchte es mal so formulieren. Sie erkennen Jesus an den alltäglichen Dingen, an den Kleinigkeiten des täglichen Lebens. Daran erkennen sie, Mensch, das ist doch Jesus. Weil ganz offensichtlich hat so wie Jesus betet, niemand gebetet. Wir können das ja auch an anderer Stelle nachlesen. Auch ein Weit beschreibt Jesus ja immer wieder darin, dass er, so wie er aufgetreten ist, wie er da gebetet hat, keiner das sonst getan hat. Und die Jünger sehen, Mensch, das ist doch Jesus. Und für mich stellt sich die Frage, woran wird denn deutlich, dass wir Christen sind, dass wir Adventisten sind? Am Schild, das außen am Gebäude steht? Möglicherweise. An unseren Worten? Na, vielleicht. Aber ganz deutlich wird es doch, ob unseren Worten auch Taten folgen, oder? Ob wir nur reden oder ob wir auch das, was wir glauben und was wir sagen, ob wir das auch wirklich leben. Das ist doch etwas ganz Entscheidendes. Daran zeigt sich, ob ich wirklich auf der Seite Jesu stehe, ob Jesus auch mein Herz erfüllt hat. Also sprechen wir nur über Vergebung oder sind wir auch bereit dazu, Vergebung zu praktizieren? Und ich finde es dann schon also auch bemerkenswert. Ich war vor einigen Wochen in einer anderen Gemeinde in Bayern und nach dem Gottesdienst kam ein junger Mann zu mir und sagte mir, ich bin seit 5 Wochen, ich weiß nicht mehr genau, ob es 5 oder 6 Wochen, irgend sowas in dem Dreh, bin ich erst hier in dieser Gemeinde. Und hat mir so erzählt, dass er durch eine besondere Situation in seinem Leben angefangen hat, mal wieder in der Bibel zu lesen. Und er hat vorne angefangen bei dem ersten Mose und ist dann irgendwie dann da durchgekommen und immer wieder auf den Sabbat gestoßen. Und dann war er bei den 10 Geboten und hat wieder den Sabbat gelesen. Und hat gesagt, Mensch, Sabbat, was ist denn das? Wo finde ich das denn? Und ist ins Internet gegangen und gesagt, gibt es denn auch Christen, die den Sabbat feiern? Und hat natürlich da die Adventisten gefunden. Und dann hat er gesagt, ja, gibt es denn hier auch eine Adventgemeinde, wo ich wohne? Hat geschaut und tatsächlich nicht weit davon entfernt, da gab es auch eine Adventgemeinde. Und dann ist er an einem Sabbat einfach hingefahren und gesagt, da will ich mal einen Gottesdienst miterleben. Mal gucken, was das für eine Gemeinde ist. Und so war er da. Und hat die Leute kennengelernt, ist freundlich aufgenommen worden. Und die haben ihn in den gleichen Gesprächskreis mit eingenommen. Er konnte sich beteiligen, das fand er ganz toll. Hat da Dinge neu gelernt, hat ein bisschen schon Einblicke in prophetische Themen dann also auch bekommen. Von Daniel 2 und 7 zum Beispiel. Das hat die Gemeinde da gerade so miteinander besprochen und sagte, das ist ja toll, was ich hier gefunden habe. Ich habe das Gefühl, hier habe ich die richtige Lehre. Aber sagte, jetzt will ich noch 2 andere Dinge wissen. Jesus sagt ja, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Jetzt will ich mal gucken, welche Früchte die Gemeinde hier hat. Und wenn das jetzt auch gute Früchte sind, dann ist das schon mal gut. Und dann sagt er auch, Jesus hat doch auch davon gesprochen, dass er uns ein neues Gebot gibt in Johannes 13, dass wir uns untereinander lieben sollen. Und er sagt doch, da heißt es doch, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und so sagt er, und wenn die Gemeinde jetzt auch noch Liebe untereinander hat, dann weiß ich, sind das wirklich Jünger Jesu. Naja, was passiert bei euch, wenn ihr das so hört? Ich habe im ersten Moment gedacht, oh weia, hoffentlich findet er das. Weil wir sind ja alles Menschen irgendwo. Aber ich habe schon gemerkt, er hat auch nicht so einen übersteigerten Anspruch. Das war ihm schon bewusst, dass wir auch Menschen sind, die auch Fehler machen. Man kann das ja auch so übersteigern, da muss immer alles so das Paradies auf Erden sein, die Gemeinde. Das passiert ja nirgends. Wir sind alle auch sündige Menschen. Aber trotzdem, ist das nicht ein Anspruch, den er hebt, der auch mit der Bibel, mit Gottes Wort übereinstimmt? Oder ist der zu hoch gegriffen? Folgen unseren Worten auch Taten? Und ihr merkt schon, Das ist ein Punkt, der hat mich dann doch auch sehr, sehr angesprochen genau an diesem Punkt. Woran haben die beiden Jesus erkannt? So an den alltäglichen Dingen des Lebens, wie er gedankt hat, wie er das Brot gebrochen hat, wie er es verteilt hat. Ich würde mir wünschen, dass andere Menschen genauso auch daran auch uns erkennen und sagen, jawohl, das sind Menschen, die das Wort Gottes in ihrem Leben auch praktizieren. Und da finde ich es bemerkenswert, dass in einer anderen Gemeinde mir jemand erzählte, du weißt du was, meine Nachbarin, die kam zu mir, da wird eine Wohnung frei. In München ist nicht so teuer, ist ja gar nicht so einfach, eine Wohnung zu finden. Und die sagte, ich möchte gerne Leute aus ihrer Kirche in meiner Wohnung haben. Haben Sie nicht irgendjemand, der eine Wohnung in München sucht? Leute, die mit uns gar nichts zu tun haben. Tolle Geschichte, weil sie gesagt haben, Mensch, so wie die leben, das finde ich toll, solche Leute würde ich gerne auch bei mir in meiner Wohnung haben. Ist das nicht auch ein lebendiges Zeugnis? Können wir auch so Brückenbauer sein zu Gott? Hier erkennen die Emmaus-Jünger, seine eigenen Jünger Jesus. Und was passiert dann? Ja, eigentlich etwas, das doch auch, ich würde fast sagen, nicht so ganz fair ist, oder? Sie erkennen jetzt Jesus und was macht Jesus? Weg ist er. Er ist nicht mehr unter ihnen. Er verschwindet. Und die beiden, jetzt sitzen sie da. Jetzt haben sie doch bestimmt 1000 Fragen, oder? Also ich hätte das jedenfalls. Und so ganz, also ein bisschen peinlich ist es ja schon auch, oder? Da ist man 2 Stunden miteinander unterwegs und dann erkennt man ihn nicht. Und dann erkennt man ihn und schwupps ist Jesus weg. Aber für mich ist das noch ein 6. Punkt, der hier wichtig ist. Also der Punkt davor, da war mir wichtig zu sagen, Jesus will sie ja zu erkennen geben. Wir sollen Jesus erkennen, wir können ihn auch erkennen. Wer sucht, wird ihn auch erkennen. Das ist die Zusage der Schrift. Aber jetzt ist Jesus auch weg. Und damit wird auch deutlich, er macht diesen beiden auch klar, jetzt bin ich nicht mehr da, aber ihr wisst ganz genau selbst, was jetzt zu tun ist. Es ist eure Verantwortung, jetzt seid ihr dran. Ja, und die beiden wissen es ganz offensichtlich auch. Denn was machen sie? Sie packen sofort ihre Sachen zusammen und gehen wieder zurück nach Jerusalem. Vermutlich haben sie auch keine 2 Stunden zurückgebraucht, sondern jetzt haben sie Jesus erlebt. Gesagt, wir müssen zurück, das müssen wir den anderen sofort erzählen. Und dann kommen sie zurück nach Jerusalem und was passiert da? Da sagen die anderen, der Herr ist wahrhaftig erschienen oder auferstanden, er ist Simon erschienen. In anderen Worten, ihr erzählt uns gar nichts Neues mehr, das wissen wir schon. Und dennoch, sie erzählen dann auch ihre Geschichte und es passt zusammen. Also dieser letzte Gedanke ist für mich auch noch ganz wichtig. Jesus macht deutlich, dass es dann auch an uns ist, was zu tun ist. Und ich glaube, so ist es auch für uns wichtig, dass jeder sich selbst auch fragt, was ist denn jetzt bei mir dran, in meinem Leben? Was sind so meine nächsten Schritte für mein Leben, wenn ich mir das so anschaue? Hier haben die Jünger gesagt, wir müssen zurück, wir müssen erzählen, was wir erlebt haben. Und wir müssen das miteinander teilen. Und so haben sie es getan. Und in dem Abschnitt danach, da wird nochmal beschrieben, wie Jesus dann allen miteinander erscheint. Und sie immer noch ein bisschen, nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Aber Jesus nimmt ihnen dann auch noch so die letzte Furcht. Und sie begreifen, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Ja, ihr merkt schon, diese Begebenheit der Emmaus-Jünger ist eine Begebenheit, die mich dann doch auch fasziniert hat. So unter dieser Fragestellung besonders auch, wie begegnet Jesus Menschen? Wie begegnet Jesus Menschen? Ich glaube, wir können uns ein Beispiel daran nehmen. Und wir können auch für uns persönlich auch Dinge lernen. Ich möchte nochmal so diese 6 Punkte kurz nochmal benennen. Das erste war, Jesus ging mit ihnen. Ja, Jesus begleitet im Leben. Er geht einfach mal ein Stück des Weges mit. Ich glaube, das tut er auch heute und er lädt auch uns ein, dass wir auch bei anderen Menschen einfach mal ein Stück des Weges mal mitgehen. Das zweite ist, Jesus fragt nach und er hört zu. Einfach mal nachzufragen, nicht immer gleich nur Erklärungen zu haben, sondern nachzufragen und auch mal hinzuhören, dem anderen die Gelegenheit zu geben, es mal selbst in Worte zu fassen, was ihn beschäftigt. Dann aber auch der dritte Gedanke, Jesus fragt nach, aber er führt dann auch ein Stück weiter, Stück für Stück. Weil wir wollen ja nicht nur bei Problemen stehen bleiben, sondern wir wollen uns auch mit anderen Dingen auch beschäftigen, für neue Erkenntnis offen sein. Die Propheten und Mose, all das, was in der Schrift steht, kommt hier schon zum ersten Mal ins Spiel. So weit, wie man es begreifen kann. Als viertes habe ich gesagt, Jesus drängt sich nicht auf, er gewährt Freiheiten. Dann aber auch der fünfte Punkt, Jesus möchte sich auch zu erkennen geben. Er möchte, dass wir ihn erkennen, begreifen, wer er ist, wer er für uns ist. Und so lädt er auch uns ein, dass wir auch Brückenbauer sind, dass wir auch anderen Menschen durch unser Leben, durch unseren Alltag, so wie wir unseren Glauben leben, auch mit diesem Gott auch bekannt machen können. Und das sechste ist, Jesus gibt uns den Ball zurück. Er gibt uns die Verantwortung und sagt, ja, jetzt seid ihr dran. Jetzt bin auch ich dran. Wir sind alle dran. Und wir denken darüber nach, was so der nächste Schritt ist, der für uns wichtig ist. Dazu lädt uns Gott ein. Und so hoffe ich, dass auch diese Begebenheit der Emmaus-Jünger eine Begebenheit ist, die auch uns zum Nachdenken einfach darüber bringt, wie so unsere Schritte, die nächsten Schritte in unserem Leben auch aussehen könnten. Dazu wünsche ich euch gottesreichen Segen hier in der Gemeinde Bamberg, hier in dieser Stadt Bamberg, dass ihr das Evangelium auch hier weiter verkündigen könnt und auch ganz persönlich für jeden Einzelnen von euch. Gott mit euch. Amen.